Ich werde heute nicht mit einem Propheten weitermachen, sondern habe mich für einen anderen Text entschieden, der, denke ich, auch gut jetzt zu dieser Urlaubszeit passt, die ja jetzt auch beginnt. Ich möchte mit einem Zitat von dem Schriftsteller Michael Ende beginnen. Er schreibt Folgendes: Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen haben daran teil. Jeder kennt es. Aber die wenigsten denken je darüber nach. Die meisten Leute nehmen es einfach so hin und wundern sich kein bisschen darüber. Dieses Geheimnis ist die Zeit. Ich denke, wir kennen alle die Aussagen, ich habe keine Zeit oder ich habe nur wenig Zeit oder Zeit ist Geld oder wie doch die Zeit vergeht, wo ist nur die Zeit geblieben. Verschiedene Formulierungen, die uns in unterschiedlichen Situationen immer und immer wieder begegnen. Und die auch wirklich wahr sind in vielen Fällen. Auch der große Kirchenvater Augustinus hat sich sehr intensiv mit der Zeit auseinandergesetzt und fragt, was also ist die Zeit? Wenn mich niemand fragt, weiß ich es. Und wenn ich es jemand erklären will, der fragt, weiß ich es nicht. Das heißt, wir sind alle völlig klar mit dem Thema Zeit konfrontiert. Wir sind herausgefordert, in einem guten Sinne, in einem gottwohlgefälligen Sinne mit der Zeit umzugehen. Und von daher lohnt es sich, heute darüber nachzudenken. Die Zeit, das große Geschenk Gottes an uns, so habe ich es formuliert. Ich habe vor einigen Monaten auch hier in Espelkamp mit einer Predigtreihe angefangen über das Buch Prediger. Und wir haben erstmal uns einen Überblick verschafft, ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, und haben dann auch inhaltlich darüber nachgedacht, was Salomo uns auf den Weg gibt, dass eben alles, was wir hier auf der Erde finden, dass alles irgendwie eitel ist. Unter der Sonne betrachtet ist das alles irgendwie einer Eintönigkeit unterworfen. Es ist alles Haschen nach Wind. Und dann, wenn man sich das Resümee oder diesen roten Faden aus dem Buch Prediger anschaut, ist ein Resümee sicherlich, genieß das Leben, weil das Leben ein Geschenk Gottes ist, aber tu es in einer gesunden Gottesfurcht. In einer gesunden Gottesfurcht. Ja, und dann geht er durch ganz verschiedene Bereiche des Lebens. Er redet, wie gesagt, über die Eitelkeit, über die Sinnlosigkeit des Lebens, das Gott nicht einbezieht. Er redet über Wissenschaft, über Fortschritt, dass alles Schönes, alles Gutes, alles seinen Platz hat, aber nicht die Antworten liefert, nach denen wir uns so oft sehnen. Dann geht es um Reichtum, um Freude, um Weingenuss, um Hausbau, um all das, was die Augen wahrnehmen. Und er sagt, auch da wieder bringt er uns ein Fazit. Und jetzt geht er einen Schritt weiter und spricht im dritten Kapitel gerade über dieses Thema, über das Thema Zeit. Und ich lese uns die ersten Verse aus Prediger 3, ab Vers 1. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit, behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit, zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit, schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit, lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Wenn man das so liest, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde, es klingt so unglaublich einfach und doch so unglaublich kompliziert. Irgendwie beides. Es geht hier ganz konkret um 14 verschiedene Feststellungen in Bezug auf unser Leben. Und die Folgerung hier ist eigentlich völlig klar. Wenn wir unser Leben, unsere Zeit, dem Zeitplan Gottes anpassen, dann wird unser Leben unter gar keinen Umständen bedeutungslos sein. Und die tiefere Dimension von dem, was er hier sagt, kommt dann in den nächsten Versen. Und er fängt hier folgendermaßen an: Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Also er redet hier von einem jeglichen, wirklich alles, was geschieht, hat seine Zeit. Er redet von den großen Dingen des Alltags, aber auch von den kleinen, von den unscheinbaren Dingen. Und ja, wir kennen die Formulierung, sagen wir selber, alles zu seiner Zeit. Oft sind die Kinder sehr ungeduldig, können wir nicht das machen und das machen oder Ähnliches. Und dann sagt man oft, alles zu seiner Zeit. Wenn es dran ist, dann machen wir es gerne. Ja, für alles gibt es eine Zeit. Und es ist gut, wenn wir das im Kopf haben, dass wir eben in diesem Bewusstsein leben. Es ist in unserem Leben nicht immer alles dran. Ja, manchmal kann es sein, dass wir so leben, dass wir meinen, alles mitnehmen zu müssen. Man versucht, viel zu erleben, man versucht, allem gerecht zu werden. Und wenn wir dann nicht verstehen, dass alles seine Zeit hat, dann kann es eben auch ganz schnell dazu kommen, dass wir nicht mehr selber aktiv unser Leben leben, sondern dass wir dann nur noch gelebt werden, weil wir dann versuchen, allem in einem gewissen Sinne gerecht zu werden. Ja, wir werden Getriebene unserer Zeit sein. Und dann geht Salomo eben weiter ins Detail und nennt uns eine Reihe, wo Neues entsteht, Gestalt annimmt, wo aber auch bestehendes Altes zu Ende geht oder abgerissen wird. Er sagt in Vers 2, geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Also wir merken den Kontrast, von dem er hier redet. Geboren werden hat seine Zeit. Ja, wir denken an Psalm 139, wo es heißt, du hast meine Nieren bereitet und du hast mich gebildet im Mutterleibe. Ja, dass wir gerade in dieser Zeit leben, dass wir gerade in die Familie hineingeboren wurden, wie wir es sind, entspricht dem guten Plan Gottes. Er hat sich etwas dabei gedacht. Es ist kein Zufall, sondern es ist von Gott so festgelegt und er hat die volle Kontrolle. Ja, und Gott hat nicht unüberlegt gehandelt, dass er so gehandelt hat, auch an dir und an mir, wie er gehandelt hat. Ja, es ist wohl überlegt gewesen und es entspricht seinem guten Plan. Und es geht hier aber weiter. Er sagt, auch Sterben hat seine Zeit. Ja, unser ganz genaues Alter liegt ganz allein in den Händen Gottes. Damals, als ich noch jugendlich war, da haben wir mit meinen Eltern über Motorradführerschein diskutiert. Und dann sagte meine Mutter einen Satz, der sich bei mir so tief und fest eingeprägt hat. Sie sagte, weißt du, im Endeffekt wirst du sowieso nicht an einem Autounfall oder Motorradunfall oder an sonst irgendetwas sterben, sondern deine Zeit ist in Gottes Händen. Und das hat sich bei mir gefestigt. Alle Tage sind in sein Buch geschrieben, ja, die noch nicht waren und die noch werden sollten. Von daher betet Mose, weil eben auch Sterben seine Zeit hat, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, dass wir die richtigen Konsequenzen für unseren Alltag ziehen, sodass wir auch wirklich am Ziel ankommen, dass wir ein Leben leben, das sich zu leben gelohnt hat. Er lehre uns, die Weichen so zu stellen, dass es wirklich auch Sinn macht. Und dann geht er weiter, Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Ja, für die Israeliten gehörte das Pflanzen zum alltäglichen Leben dazu. Landwirtschaft war Alltag und wenn sie nichts gepflanzt haben, völlig klar, dann gab es auch keine Ernte. Aber alles hat seine Zeit. Sie mussten zur rechten Zeit pflanzen und zur rechten Zeit ernten oder ausreißen, was gepflanzt ist. Und wenn sie sich an diese Zeiten gehalten haben, dann haben sie Segen erfahren. Wenn sie ihren eigenen Zeitplan, den sie vielleicht meinten, dass er besser wäre, umgesetzt haben, dann werden sie gemerkt haben, der Segen Gottes, er war nicht da. Die ganze Mühe, alles, was wir getan haben, absolut vergeblich. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Ich denke, es bezieht sich hier auf die Folgen von Krankheit und Gesundheit. Und wir erleben ja beides in unserem Alltag. Es gibt Zeiten, wo wir vielleicht auch, jeder auf seine Weise, durch große Krisen gehen, durch Leid gehen, wo wir viel Schweres erleben, weil vielleicht Krankheit in unser Leben hineintritt. Und Gott lässt Menschen auch an diesen Krankheiten sterben. Aber Gott greift genauso auch ein und schenkt Heilung, wo wir dann zurückblicken und sagen, Mensch, Herr, du hast da so wunderbar gehandelt. Danke dafür. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da bin ich sicher, die wollen wir unter gar keinen Umständen menschlich gesehen erleben, aber wir müssen sie erleben, weil sie zum Leben dazugehören, weil es Zeiten gibt, die wir erleben müssen, um darin wachsen zu können. Und auch da gilt es zu lernen, solche Zeiten, solche extreme Zeiten aus der Hand Gottes zu nehmen und ihm zu vertrauen, dass er wirklich souverän ist, dass er die absolute Kontrolle hat in diesen Dingen, dass er keine Fehler macht. Dann geht er weiter, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Ja, wir schauen in die Anfänge der Menschheit, wo Abraham aus Ur herausgerufen wurde von Gott und gesagt, brech deine Zelte ab, folge mir, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ja, einige von uns haben selbst vor 30, 40 Jahren die Zelte abgebrochen in der ehemaligen Sowjetunion und weil es an der Zeit war und haben sich aufgemacht und sind heute hier und sagen vielleicht rückblickend, es war ein guter Plan Gottes und es war damals an der Zeit und wir sind dem gefolgt und es war eine richtige Entscheidung. Ich glaube, es geht hier schon um Umbrüche im Leben, die jeder von uns auch in verschiedenen Phasen des Lebens erlebt. Und Umbrüche im Leben gehören dazu und sie sind gut und sie sind von Gott gewollt. Ja, abbrechen hat seine Zeit. Man könnte hier vielleicht auch niederreißen sagen. Ja, vielleicht gibt es Dinge in unserem Leben, vielleicht irgendwelche Barrieren, Festungen, die uns gefangen halten, wo wir merken, das sind Dinge, die nehmen uns gefangen und sie müssen eigentlich abgebrochen werden. Ja, damit wieder Neues entstehen kann, wieder Neues aufgebaut werden kann. Und jeder weiß von den Dingen, die in seinem Herzen sind. Und dann geht er ab Vers 4 weiter, nennt jetzt eine Reihe weiterer Dinge, wo es um zwischenmenschliche Erfahrungen geht von Freud und Leid, ja, wie sie persönlich empfunden werden. Vers 4, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. Ja, wir kennen das Lied, ich habe es hier schon mal erwähnt an dieser Stelle, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Das ist ein Lied, das schlicht und ergreifend theologisch falsch ist und das wir nicht singen sollten. Ja, es ist gut, wenn wir in unserem Leben Zeiten erleben, wo wir weinen. Und ich wünschte uns, dass wir weinen können, dass wir noch so sensibel sind, dass uns noch Dinge nahe können gehen, dass wir auch darüber weinen können. Auch solche Zeiten zu erleben gehören dazu, weil sie uns helfen, vielleicht wieder den Blick geschärft zu bekommen, vielleicht wieder dankbar gestimmt zu werden, vielleicht um Dinge zu verarbeiten. Aber dann ist es eben gut, weil es eben alles seine Zeit hat, dass nach dem Weinen auch das Lachen wiederkehrt. Und all diese Dinge, die hier genannt werden, das Weinen, das Lachen, das Tanzen, das Klagen, ja, sie wären eine Zeit, sie werden ja subjektiv empfunden, unterschiedlich empfunden, aber für Salomo gehört es zum Leben dazu. Und wenn ich weine, dann weine ich, dann brauche ich nicht zu lachen. Und wenn ich lache, dann darf ich mich freuen und brauche kein schlechtes Gewissen haben, nur weil ich mich gerade so übermäßig freue. Vers 5, Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Es ist nicht ganz sicher, was hiermit gemeint ist, aber damals war es ja schon so, wenn man ein Haus gebaut hat, dass man sicherlich Steine sammeln musste, um eben diese Häuser zu bauen. Aber sicherlich gab es auch vieles, was wieder abgebrochen, abniedergerissen wurde, was quasi bildlich gesprochen wieder weggeworfen wurde, damit etwas Neues entstehen kann. Ja, vielleicht bedeutet ist es auch ein Bild dafür, dass es gut ist, dass zu gewissen Zeiten dass es gut ist, Dinge zu gewissen Zeiten anzupacken, neue Dinge in die Wege zu leiten, weil es gut ist, weil es einfach dran ist. Es kann aber auch bedeuten, vielleicht Dinge sterben zu lassen. Ja, das bedeutet nicht, dass Dinge, die wir bisher gemacht haben, unbedingt schlecht oder negativ waren, aber vielleicht gibt es neue Mittel, neue Wege, wo Gott genauso segnet und die vielleicht seinem Namen noch mehr Ehre machen. Ja, es gibt unterschiedliche Zeiten, wo Gott wirkt, und da müssen wir eben erkennen, wie möchte Gott wirken, was ist jetzt an der Zeit? Herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit. weiß nicht genau, was Salomo hier ganz konkret damit meint, aber es können eine Vielzahl von Dingen sein. Es kann sicherlich im Bereich der Sexualität zu verstehen sein. Alles hat seine Zeit. Es ist eine wunderbare Gabe Gottes, die aber zu einer gewissen Zeit im Kreislauf des Lebens seinen Platz hat. Nicht zu allen Zeiten, sondern es gibt gewisse Zeiten, wo es seinen Platz hat. Vielleicht sind mit dem Herzen auch Freundschaften gemeint. Es gibt spezielle Zeiten, ich erinnere mich auch in meinem Leben, als wir in Gießen wohnten oder auch sonst, wo ich Freundschaften hatte, die sehr intensiv waren, sehr gut waren, wo ich aber heute nicht mehr diesen so starken Bezug habe, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Und das sind gute Beziehungen, wertvolle Beziehungen, die ich um keinen Preis missen möchte. Sie haben mich mitgeprägt, sie haben mein Leben bereichert. Aber diese nicht alle Beziehungen müssen zu jeder Phase des Lebens gleich intensiv sein. Und dann geht er weiter in Vers 6, suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit. Ja, das kann vielleicht auch in Bezug auf Partnerschaft sein. Da hat man vielleicht jemanden gefunden fürs Leben, aber diese Person wird von einem genommen. Und jetzt steht man wieder alleine da. Behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Ja, für mich, was ganz konkret Salomo hier vor Augen gehabt hat, das ist uns nicht überliefert worden. Aber auf uns übertragen, für mich ein Stück weit eine biblische Legitimation, auch mal Dinge wegwerfen zu dürfen. Ja, wir müssen nicht in unserem Haus alle möglichen Sachen sammeln, weil irgendwann in 27 Jahren mal etwas passieren könnte, wo ich das und das brauchen könnte. Ja, wir dürfen auch Dinge wegwerfen. Wenn ihr eine theologische Begründung braucht, lest Prediger 3. Dann geht er weiter. Zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit. Ja, damals war es ja bei den Israeliten so, dass sie oft ihre Kleider zerrissen haben. Und das war ein Zeichen von Buße, ein Zeichen von Trauer. Und das war gut. Und Gott hat sie in diesen Zeiten gesegnet. Er hat sie wieder neu aufgerichtet. Aber auch dann, nach solchen Zeiten, ist es wirklich an der Zeit, dass ich sage, ich nehme jetzt Nadel und Faden und ich fange wieder an zu flicken. Dass ich eben nicht mit dieser kaputten Kleidung durchs Leben gehe, sondern es muss wieder ganz werden. Ja, wo das Leben, ja, es muss weitergehen. Ich muss wieder neu Dinge anpacken. Schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, aber es gibt Zeiten, wo ein nicht gesagtes Wort weit mehr aussagt als viele Reden und Worte, die gesprochen werden. Und es ist gut, wenn wir es auch lernen in unserem Leben, einfach mal nichts zu sagen. Einfach vielleicht mal jemanden den Arm um die Schulter zu legen und ja, nichts zu sagen und zu beten. Aber dann gibt es Zeiten, wo Reden dran ist, wo ein Schweigen die Situation nur noch mehr verschlimmert, nur noch mehr Schmerzen zu mehr Schmerzen führt. Vers 8, lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit. Ich denke, das kennen wir. Es gibt Zeiten, wo wir ganz besonders lieben, wo uns Personen vor Augen sind, in die wir uns hinein investieren, wo wir nicht auf uns selber schauen, sondern wo wir danach schauen, was dient dem anderen, wie kann ich dem anderen Gutes tun, wie kann ich die Last des anderen tragen. Und es ist gut. Es sind Zeiten, wo es uns leicht fällt, zu sagen, Herr, zeig mir, was dran ist, und wenn du es mir zeigst, dann will ich die Schritte gehen, und er zeigt es mir, und ich gehe los, und ich setze es auch wirklich so um. Aber auch hassen hat seine Zeit. Der Psalmist, der schreibt es, die ihr den Herrn liebt und hasst das Böse. Natürlich sollen wir das Böse jederzeit hassen, aber es gibt, glaube ich, bestimmte Phasen, wo wir bestimmte böse Dinge in besonderer Weise hassen. Wir erinnern uns an das, was die Politik vor 2, 3 Wochen beschlossen hat. Es ist etwas, was einen emotional besonders aufgewühlt hat, wo man so viel drüber nachdenken musste, was hier eigentlich geschieht. Stichwort Ehe für alle. Ja, dann Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Ja, oder Elberfelder übersetzt es, Zeit für Krieg, Zeit für Frieden. Ja, die ganze Geschichte der Menschen ist doch genau davon geprägt. Ja, von Streit, aber genauso auch von Frieden. Und manchmal ist es wichtig, aufzustehen, um für andere zu kämpfen, um gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen, weil es an der Zeit ist, weil es dem Plan Gottes entspricht. Und ich glaube, wenn wir uns diese ganzen Dinge anschauen, wir stecken alle in unterschiedlichen Lebenssituationen. Vielleicht ist es bei dem einen im Moment dran, Steine zu sammeln. Bei dem anderen ist es gerade dran, zu herzen. Bei dem dritten ist es vielleicht dran, etwas aufzubauen und etwas anderes niederzureißen. Und das ist gut. So ist das Leben, so funktioniert es. Alles sollte seine Zeit haben. Und ob etwas richtig oder falsch ist, kann vielleicht auch von den Umständen abhängen oder von der Lebenssituation, in der ich mich gerade befinde. Ja, wir als Christen haben, glaube ich, die Aufgabe, immer wieder neu zu erkennen, Herr, zeig du mir in mein Leben ganz persönlich hinein, was ist im Moment dran? Wo möchtest du mich gebrauchen? Ja, wo soll ich dem Nächsten dienen, mich für den Nächsten einsetzen? Ja, welche Prioritäten sind im Moment dran? Ist es vielleicht eine Zeit, wo ich weinen soll? Dann will ich weinen, dann will ich diese Dinge anpacken und vorangehen. Ja, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lektion aus diesen Versen, dass Gott es uns zugesteht und das ist ein Zeichen seiner unendlichen Liebe zu uns, dass wir nicht alles zu jeder Zeit tun müssen und brauchen. Ja, wir könnten die Liste jetzt hier beliebig fortsetzen. Wir könnten sagen, die Kindererziehung hat seine Zeit, die Kinder loslassen hat seine Zeit, das Jugendalter hat seine Zeit, das Rentenalter hat seine Zeit. Gott dienen hat seine Zeit, sich ausruhen vom Dienst hat seine Zeit, Single sein hat seine Zeit. Aber wenn Gott einen Partner schenkt, hat auch das Eheleben seine Zeit. Ja, Gott gesteht es uns zu, nicht alles zu jeder Zeit tun zu müssen. Ja, ich sehne mich nach dem Tag, wenn ich eines Tages mit meiner Frau in einigen Jahren mal mit der Gruppe mit nach Israel fahren darf. Aber ich weiß, alles hat seine Zeit und das ist nicht an der Zeit. Ich werde noch einige Jahre warten müssen. Aber dann werden wir es wahrscheinlich umso intensiver genießen. Und mich imponiert in Bezug zu diesem Thema genau das, was Rudi am Anfang vorgelesen hat, was die Erwartungshaltung Jesu ist. Ja, er kommt zu Martha ins Haus und wir können so viel auf der einen Seite von Martha lernen. Sie weiß, was es bedeutet, zu dienen. Sie weiß, was es bedeutet, gastfreundlich zu sein, dem Nächsten das Beste zu suchen. Und wir brauchen in diesem positiven Sinne viele Marthas, auch bei uns in der Gemeinde, die den Blick für den Nächsten haben und sich in den Nächsten hineininvestieren. Und was macht Maria? Sie sitzt. Sie tut nichts. Sie guckt einfach nur und hört zu. Und dann eben das, was Rudi gelesen hat. Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein lässt dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr beantwortete und sprach, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Ja? Gott sei Dank gibt es Marthas. Und Jesus stellt hier nicht sie in ein schlechtes Licht, in dem Sinne, weil sie jetzt gedient hat, sondern weil sie etwas nicht verstanden hat. Das, was sie tat, war gut, aber jetzt war es nicht an der Zeit, das zu tun. Vielleicht 2 Stunden später wäre genau dasselbe an der Reihe gewesen und Jesus hätte lobende, ermutigende Worte für sie. Aber Jesus geht es hier nicht, du machst dir viel zu schaffen. Jesus geht es nicht ums Viel. Es geht ihm darum, dass wir erkennen, was hat wann in unserem Leben seine Zeit. Er sagt in Vers 42, was ich eben betont habe, eins aber ist Not. Eines ist wichtig und das tue. Ja, und so ist es doch, glaube ich, tatsächlich auch in unserem Alltag. Ja, manchmal überschlagen sich die Dinge vielleicht auch in unserem Leben und man fängt an, in ganz verschiedene Richtungen gleichzeitig zu laufen. Aber es ist das, was Jesus von uns möchte. Ja, eines ist wichtig. Ja, man kann nicht alle Dinge auf eine gleich hohe Ebene heben. Alles hat seine Zeit und wir leben in diesem WhatsApp-Zeitalter. Ja, man ist ständig unterwegs, ständig erreichbar und wenn man von innerhalb von 10 Minuten nicht antwortet, dann kommt schon fast eine Rückfrage, ist alles bei dir in Ordnung? Du antwortest nicht. Ja, und dann kann es auch sein, dass man innerhalb von einer Stunde mit 10 verschiedenen Dingen konfrontiert wird. Aber sind diese verschiedenen Dinge überhaupt zu dem Zeitpunkt alle dran? Ja, vielleicht gilt es einfach mal innezuhalten und zu fragen, Herr, was möchtest du eigentlich? Wenn du es mir nicht sagst, dann werde ich nur noch ein Getriebener der Zeit sein, ein Getriebener von anderen Menschen. Was möchtest du, dass für mich, für meine Ehe, für meine Familie, für meinen Dienst in der Gemeinde dran ist? Vielleicht gibt es hier Geschwister, die sich überschlagen mit Diensten und die gar nicht mehr wissen, woher mit der Zeit. Vielleicht auch da. Alles hat seine Zeit. Und wenn Gott dann etwas zeigt, dann mach es auch. Dann sei voll dabei, dann sei zuverlässig, dann sei jemand, auf den man zählen kann, der eigeninitiativ ist, der mitdenkt, der sich für die Sache einsetzt. Und du wirst merken, vieles von dem, was du tust, wird vielleicht eine ganz neue Qualität bekommen, weil man es gerne, weil man es von Herzen tut. Und für mich strahlen diese Verse, diese 8 Verse, eine ganz große Ruhe aus. Ich weiß nicht, und geben mir auch ein Stück weit Gelassenheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe eine chinesische Weisheit, Begebenheit gelesen, die möchte ich uns vorlesen. Ein Mann fährt zu einem Blitzbesuch zu seinem Vater aufs Dorf. Der Alte füttert gerade Katzen. Der Mann sagt, Tach, ich bleibe nicht lang, habe eigentlich gar keine Zeit. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich hetze mich ab, ich schaffe nichts. Ich bin nur noch ein Nervenwrack. Woher nimmst du nur deine Ruhe? Der Alte kratzt sein linkes Ohr und sagt, mein Lieber, hör gut hin. Ich mache es so, es ist ganz einfach. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Wenn ich aufstehe, stehe ich auf. Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich esse, esse ich. Wenn ich schaffe, schaffe ich. Wenn ich plane, plane ich. Wenn ich spreche, spreche ich. Wenn ich höre, höre ich. Der Mann sagt, was soll der Quatsch? Das alles mache ich doch auch. Und trotzdem finde ich keine Ruhe. Der alte Mann kratzt sein linkes Ohr und sagt, mein Lieber, hör gut hin. Du machst das alles etwas anders. Wenn du schläfst, stehst du schon auf. Wenn du aufstehst, gehst du schon. Wenn du gehst, dann isst du schon. Wenn du isst, dann schaffst du schon. Wenn du schaffst, dann planst du schon. Wenn du planst, dann sprichst du schon. Wenn du sprichst, dann hörst du schon. Und wenn du hörst, dann schläfst du schon. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Wenn ich aufstehe, stehe ich auf. Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich esse, esse ich. Wenn ich schaffe, schaffe ich. Wenn ich plane, plane ich. Wenn ich spreche, spreche ich. Wenn ich höre, höre ich. Klingt so simpel. Und mir geht es auch nicht darum, versteht mich bitte richtig, irgendwelche Lebensbewältigungsstrategien hier weiterzugeben. Aber ich glaube, diese Weisheit bringt es auf den Punkt, was Salomo durch seine Formulierungen auf den Punkt gebracht hat. Ja, alles hat seine Zeit und wenn die Zeit für das eine dran ist, dann lasst uns diese Dinge tun und auch voll dabei sein. Ja, wenn ich im Gottesdienst bin, dann bin ich im Gottesdienst und schaue nicht auf die Uhr, dass es schon 11:45 ist. Dann genieße ich den Gottesdienst. Wenn ich bete, dann bete ich und frage mich nicht, warum betet Bruder A oder B oder so lange oder andere Dinge. Wenn ich mit den Kindern spiele, dann spiele ich mit den Kindern und sitze nicht schon im Auto und bin auf dem Weg zur Arbeit. Und ich glaube, das ist ein großer Schlüssel für ein zufriedenes Leben. Ja, und es kann zu einer Krankheit werden, in dem zu leben, was gar nicht dran ist. In Hebräer heißt es, heute, so ihr seine Stimme hören werdet. Oder Jesus sagt, darum sorgt nicht für morgen, denn jeder Tag hat doch seine eigene Mühe. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat, so heißt es wörtlich. Und lass uns diesen Gedanken mitnehmen, dass wir es lernen, in Gottes Heute zu leben. Herr, was hast du heute für mich vor? Und dass wir dann aus der Perspektive genauso fragen, und da sage ich gleich noch einen Gedanken zu. Ich lese uns noch Vers 9 bis 11, wo es dann heißt, man mühe sich ab. Wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ist doch ein tolles Fazit. Jetzt sagt er, alles hat seine Zeit, man mühe sich ab, man hat eh nichts davon. Möchte er uns das mit auf den Weg geben? Vers 10, ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Und jetzt, das ist so spannend an dem Text, jetzt gibt Salomo uns hier die tiefere Dimension des Textes, den wir vorher gelesen haben. Er stellt die Frage, die er schon häufig gestellt hat, alles hat seine Zeit, aber okay, was bleibt denn jetzt unterm Strich übrig? Was habe ich denn jetzt davon, wenn alles seinen Platz findet? Und dann kommt er zu dieser ganz bekannten Aussage aus Vers 11, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und spätestens jetzt merken wir, die Verse 1 bis 8 sind gut, aber den Lebenssinn kann man noch in diesen Versen allein für sich genommen nicht finden. Ja, alles im Leben hat seine Zeit, aber diese Zeit, in der wir leben, muss jetzt mit der Ewigkeit verbunden werden, sodass sie ineinander greifen. Und hier wird für mich jetzt der größte Kontrast deutlich in diesem ganzen Abschnitt. Ja, wir tun Dinge, die Zeit vergeht, Dinge werden vielleicht wieder eingerissen, aber was vergeht nicht? Das ist die Ewigkeit. Ja, wir setzen unsere ganze Arbeit, unsere Mühe in Dinge, die ihre Zeit haben, aber es kann passieren, dass wir die Ewigkeit dabei aus dem Blick verlieren und manchmal dann Dinge tun, die aus der Sicht der Ewigkeit nicht wirklich Wert haben. Und das finde ich das Schöne, was Salomo hier eben nicht macht. Er will diese Dinge gar nicht gegeneinander ausspielen und sagt, denkt nicht über das Zeitliche nach, sondern denkt jetzt nur noch über das Ewige nach. Nein, sondern er will, dass wir alles, was wir in der Zeit erleben, aus diesem Blickwinkel der Ewigkeit betrachten und dass diese Dinge ineinander greifen. Und so soll letztlich auch das ganze Predigerbuch verstanden werden. Und auf einmal wird im Lichte der Ewigkeit für mich deutlich, dass die Zeit oder die Lebenssituation, in der ich mich befinde, eine Zeit ist, wo für mich das Steine sammeln besonders wichtig ist. Oder das Herzen besonders wichtig ist, weil ich eben dann vielleicht nicht nur Steine sammle, um mir ein Haus zu bauen, sondern um eine Wohnstätte zu haben, wo Gottes Name drinne wohnen soll, wo Leute eingeladen werden sollen, wo seinem Namen die Ehre gegeben, wo Rat eingeholt werden kann. Und auf einmal bekommt im Lichte der Ewigkeit das Weinen, die Trauer eine neue Dimension, weil ich auf einmal aus dem Lichte der Ewigkeit verstehe, Gott wird eines Tages alle Tränen von den Augen abwischen. Gott ist der, der mich tröstet, der mich begleitet, der seine Hand über mich hält. Augustinus sagte mal, und damit möchte ich jetzt auch zum Ende kommen, denn auf dich hin hast du uns geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis dass es ruht in dir. Und da hat er recht. Salomo sagt in Vers 12, da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt, hat guten Mut bei all seinen Mühen. Das ist eine Gabe Gottes. Ja, derjenige, der sagt, alles hat seine Zeit, der aber auch zugleich sagt, meine Zeit steht in deinen Händen. Ich glaube, der wird ein Leben in seinem Leben neue Lebensqualität gewinnen. Ja, wenn dir Gott heute etwas Schönes gibt, dann genieße es. Dann sei dankbar dafür. Nimm es als Geschenk aus Gottes Hand. Ganz egal, wie groß oder klein die Freuden sind. Ich glaube, es ist so schade, wenn wir als Christen, die wir Jesus angehören, traurig durch unser Leben gehen und es nicht gelernt haben, unser Leben im positiven Sinne zu genießen. Ja, vielleicht kann man sogar so weit gehen, denk mal drüber nach, nur wer die schönen Tage seines Lebens genießen kann, unbeschwert genießen kann, der ist auch in schweren Zeiten in der Lage, diese Dinge tragen zu können, ja, weil er eben weiß oder weil er dann in einer dankbaren Haltung durchs Leben geht, weil er dann sieht, wie wunderbar Gott in seinem Leben bisher gehandelt hat und weiß, Herr, du bist gut, du machst keine Fehler. Ja, der bekannte britische Methodistenprediger Sangster hat erfahren, dass er an spinaler Muskelatrophie litt und nicht wieder gesund werden würde, also so eine Art Muskelschwund, soweit ich weiß. Und er fasste 4 Entschlüsse für sich. Er sagte, ich will mich niemals beklagen. Unser Zuhause soll ein heller Ort bleiben. Ich will mich an meinen Segnungen erfreuen. Ich will versuchen, das Beste daraus zu machen. Ja. Und das möchte ich uns exemplarisch mitgeben. Wie er es lernen wollte, das umzusetzen, dass alles in seinem Leben seine Zeit hat. Es geht nicht darum zu sagen, sei ohne Sorge, sei immer fröhlich, sondern lasst uns gemeinsam Gott zutrauen, dass er wirklich unser Leben in seiner Hand hält. Und wenn wir uns ihm immer und immer wieder anvertrauen, Gott macht keine Fehler. Ja? Und so dürfen wir dieses Geschenk der Zeit aus seiner Hand nehmen. Ich schließe mit Vers 14. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Ja? Und aus diesem Grund dürfen wir all das, was uns bewegt in unserem Alltag, all das, was uns in unserer Zeit begegnet, auf unserem Fundament hinstellen, der Jesus Christus ist, zum Kreuz bringen, zu Jesus Christus bringen. um von ihm Neuorientierung und Neuwegweisung zu erfahren. Und das wünsche ich einem jeden, auch mir persönlich. Amen.